Als Pastor gibt es viele Aufgaben, die man machen muss, aber es gibt auch viele Dinge, die man machen darf. Und vielleicht die schönste oder mit die schönste Aufgabe ist es, Menschen zu begleiten, die sich entschlossen haben zu heiraten. Und diese Menschen, das Ehepaar oder das Paar, was ja noch kein Ehepaar ist, das begleite ich immer sehr intensiv und sehr gerne. Und der Höhepunkt ist sicherlich, wenn diese beiden Menschen kirchlich sich trauen lassen, wenn sie vor Gott, vor dem Altar stehen und sagen und Gott darum bitten, Herr, sei du der Dritte in unserer Ehe. Sei du der Dritte im Bunde. Wir wollen diese Ehe nicht alleine führen, sondern wir wollen dich ganz bewusst mit hineinnehmen in unsere Ehe, in unseren Alltag, in unser Leben hinein. Und leider muss ich dann irgendwann merken, dass diese Sicht, dass Gott der Dritte im Bunde ist, dass der während der Ehe häufig mal auf der Strecke bleibt. Und dann kommen die Leute wieder und fragen sich, was ist schiefgelaufen in unserer Ehe? Was passt hier nicht mehr? Und ich habe euch ein sogenanntes Beziehungsdreieck mitgebracht, das das so ein bisschen verdeutlicht. Auf der einen Seite steht der Mann, auf der anderen Seite die Frau und Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist ist der Dritte im Bunde. Ich frage dich, ist dir das bewusst, wenn du verheiratet bist, dass du diese Dreiecksbeziehung lebst? Eigentlich sind Dreiecksbeziehungen ja nicht so optimal in dieser Welt. Es sei denn, Gott ist der Dritte im Bunde. Und darum soll es heute gehen, um diese drei Komponenten, Mann, Frau und Jesus Christus innerhalb der Ehe. Und ich bin mir bewusst, dass ich mich mit meinem Predigttext auf sehr dünnem Eis bewege. Und ich sage das jetzt schon vorher an alle Frauen. Bitte hört mir zu, weil ich versuche, das, was ich sage, aus der Bibel herauszuziehen. Das sind keine Worte, die ich mir selbst ausgedacht habe, sondern es sind Worte, die Gott zu dir heute Morgen reden möchte. Ich lese aus dem Epheserbrief, Kapitel 5, die Verse 21 bis 33. Da steht, ordnet euch einander unter in der Furcht Christi. Und jetzt kommt es, ihr Frauen, ordnet euch euren Männern unter wie dem Herrn. Bitte Frauen, hört mir weiter zu. Denn der Mann ist das Haupt der Frau, wie auch Christus das Haupt der Gemeinde ist, die er als seinen Leib erlöst hat. Aber wie nun die Gemeinde sich Christus unterordnet, so sollen sich auch die Frauen ihren Männern unterordnen an allen Dingen. Ihr Männer, liebt eure Frauen, wie auch Christus die Gemeinde geliebt hat und hat sich selbst für sie dahingegeben, um sie zu heiligen. Er hat sie gereinigt durch das Wasserbad im Wort, damit er sie vor sich stelle als eine Gemeinde, die herrlich sei und keinen Flecken oder Runzeln oder etwas dergleichen habe, sondern die heilig und untadelig sei. So sollen auch die Männer ihre Frauen lieben wie ihr eigenen Leib. Wer seine Frau liebt, der liebt sich selbst. Denn niemand hat je sein eigenes Fleisch gehasst, sondern ernährt und pflegt es, wie auch Christus die Gemeinde. Denn wir sind Glieder seines Leibes. Darum wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und an seiner Frau hängen. Und die zwei werden ein Fleisch sein. Dies Geheimnis ist groß, ich deute es aber auf Christus und die Gemeinde. Darum auch ihr, ein jeder habe lieb seine Frau wie sich selbst, die Frau aber ehre den Mann. So viel der Predigttext, ich möchte nochmal beten. Vater im Himmel, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir dafür, dass du es uns gegeben hast, damit wir erkennen können, was dein Wille für unser Leben ist. Ja, und manche Dinge, manche Texte sind nicht einfach zu verstehen. Und auch dieser Text ist ein Text, der nicht immer angenehm ist. Und deshalb bitten wir dich um deine Gnade, dass das Reden und das Hören in deinem Namen geschieht. Richte unser Herz auf dein Wort und auf deinen Willen aus. Segne uns miteinander, wenn wir diesen Text anschauen. Amen. Die Gliederung meiner Predigt ergibt sich aus diesem Beziehungsdreieck. Als erstes wollen wir uns Christus angucken, also den Dritten im Bund. Und danach die Männer und ganz zum Schluss wollen wir auch noch einen Blick auf die Frauen werfen. Fangen wir mit Christus an. Und bevor ich das mache, möchte ich dir, der du vielleicht schon lange verheiratet bist, eine Frage stellen. Warum hast du eigentlich geheiratet? Oder wenn du noch nicht verheiratet bist, frage ich dich, warum möchtest du eigentlich heiraten? Und vielleicht die, die schon lange verheiratet sind, fragen sich, das ist eine gute Frage, das stelle ich mir auch immer wieder. Warum habe ich eigentlich geheiratet? Mir begegnet das immer wieder, wenn ich junge Paare habe und diese Frage stelle, dann kommen da so umschrieben die Antworten. Ja, mein Traum vom Leben sieht so aus, ein Haus, zwei Kinder, ein Hund und da gehört eben auch noch ein Partner zu. Also das sagen sie mir nicht so, aber es kommt in dem Gespräch so raus. Das war so ein bisschen die Zusammenfassung von dem. Und andere sagen mir ja, es gehört doch dazu zu heiraten, wenn man glücklich sein will in seinem Leben. Und dann sage ich, wie passt das denn zusammen mit den Leuten, die vielleicht eine Stunde später kommen nach euch und sagen, wir sind gar nicht mehr so glücklich in unserem Leben, weil wir verheiratet sind. Und andere, die sagen mir, ja, ich habe so viele Wünsche, die mein Partner mir erfüllen soll. Und das geht eben nicht ohne Partner. Und dann merke ich irgendwie, was haben die für Vorstellungen von Ehe? Und dann gehe ich mit ihnen diesen Text durch aus Epheser 5. Und dann komme ich zu Vers 32. Und um diesen Vers 32 zu verstehen, lese ich auch immer noch den Vers 31. Und das möchte ich nochmal tun. Darum wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und an seiner Frau hängen. Und die zwei werden ein Fleisch sein. Dies Geheimnis ist groß. Ich deute es aber auf Christus und die Gemeinde. Ich denke, das ist der Schlüssel für diesen Predigttext. Und das ist auch der Schlüssel für Ehe. Nicht, dass es ein Geheimnis ist, sondern dieses Geheimnis ist die Beziehung zwischen Christus und seiner Gemeinde. Mit anderen Worten heißt das, dass die Ehe ein Abbild von dem sein soll, wie Christus mit seiner Gemeinde umgeht. Und dann frage ich die Paare, die dann bei mir in meinem Büro sitzen, frage ich dann immer, ist das deine Perspektive? Ist das dein Wunsch und deine Sehnsucht für deine Ehe, für deine Partnerschaft, dass du mit dieser Ehe dieses Bild Christus und die Gemeinde widerspiegelst. Und ich finde das ein herrliches Bild und eine herrliche Aufgabe für jede Ehe, dass wir durch unseren Umgang mit unserem Ehepartner auf Christus hinweisen. Mit anderen Worten, wenn Menschen von außen eure Ehe betrachten, dann sollen sie ins Fragen kommen. Und dann sollen sie sagen, was ist da für eine Liebe? Was ist da für ein Umgang miteinander? Und dann sollt ihr sagen, ja, so geht Christus mit seiner Gemeinde. So geht Christus mit seinen Freunden um. Ist doch herrlich, wenn uns Menschen auf unsere gut funktionierende Ehe ansprechen und wir sagen dürfen, ja, das ist, weil Christus mich so sehr geliebt hat. Und diese Perspektive auf die Ehe beschreibt der Epheserbrief. Und das ist auch der Schlüssel. Der Schlüssel ist nicht, dass die Frauen sich ihren Männern unterordnen sollen. Das kommt auch gleich noch. Aber das ist der Schlüssel. Und das ist die Hauptsache dieses Textes, dass deine Ehe die Beziehung zwischen Christus und der Gemeinde widerspiegeln sollen. Und jetzt frage ich dich, ist das der Sinn deiner Ehe? Ist das der Horizont, in dem du deine Ehe lebst? Jeden Tag in deinem Alltag? Wenn ich danach frage oder gefragt werde, wozu eigentlich Ehe gestiftet wurde, weise ich auf diesen Text hin und sage, der Mann und die Frau sollen ein Leben leben, das zur Ehre Gottes dient. Und dazu gehört auch die Ehe. Und jetzt müssen wir fragen, was ist eigentlich die Gemeinde? Wenn Christus und die Gemeinde geliebt haben, dann müssen wir fragen, wie definiert Paulus, der den Epheserbrief geschrieben hat, wie definiert er eigentlich Gemeinde? In Kapitel 1, Vers 1 wird das beschrieben. Paulus, ein Apostel, nicht von Menschen, auch nicht durch einen Menschen, sondern durch Christus Jesus und Gott, den Vater, der ihn auferweckt hat von den Toten. Das ist der falsche Brief, das war der Galaterbrief, aber auch ein schöner Vers. Ich lese nochmal den Epheserbrief vor. Paulus, ein Apostel Christi Jesu, durch den Willen Gottes an die Heiligen in Ephesus, die Gläubigen in Christus. Das ist die Gemeinde, die Paulus hier vor Augen hat. Das ist die Gemeinde, die Jesus Christus liebt, die Heiligen in Christus. Und wenn wir uns die ersten beiden Kapitel des Epheserbriefs anschauen, dann fällt uns eine Formulierung immer wieder auf. Die Formulierung in Christus. Und ich möchte ein paar Verse lesen, die werden auch hier vorne erscheinen, was alles damit gemeint ist, wenn wir in Christus sind. In Christus, so steht es in Kapitel 1, Vers 3, in Christus bekommen wir den Segen Gottes. In Christus bekommst du den Segen Gottes. Dann Kapitel 1, Vers 4, in Christus sind wir auserwählt vor Grundlegung der Welt. Vers 6, in Christus wurden wir begnadigt. Vers 7, in Christus haben wir die Erlösung. Vers 10, in Christus bilden wir eine Einheit. Vers 11, in Christus haben wir ein Erbteil von Gott geschenkt bekommen. Vers 13, in Christus sind wir versiegelt worden mit dem Heiligen Geist. Vers 19, in Christus wirkt die Stärke Gottes an und in und durch uns. Kapitel 2, Vers 6, in Christus hat Gott uns mit auferweckt mit seinem Sohn Jesus Christus und uns einen Platz im Himmel geschenkt. In Christus erfahren Gläubige die Gnade Gottes. Das ist Kapitel 2, Vers 7. Und dann Kapitel 2, Vers 13. In Christus können wir uns Gott nahen. Und jetzt kommt der ganze Höhepunkt für mich, was wir in Christus sind. Ich lese Kapitel 2, die Verse 13 bis 16. Jetzt aber in Christus Jesus seid ihr, die ihr einst fern wart, nahe geworden durch das Blut Christi. Denn er, Christus, ist unser Friede, der aus beiden eins gemacht hat und den Zaun abgebrochen hat, der dazwischen war, nämlich die Feindschaft, durch das Opfer seines Leibes. Hat er abgetan das Gesetz mit seinen Geboten und Satzungen, damit er in sich selber aus den Zweien einen neuen Menschen schaffe und Frieden mache. Und die beiden versöhne mit Gott in einem Leib durch das Kreuz, indem er die Feindschaft tötete durch sich selbst. An dieser Stelle beschreibt Paulus das Miteinander von Juden und Heiden, von Judenchristen und Heidenchristen. Und da sind zwei Welten aufeinander geprallt. Und die Juden und die Heidenchristen, da gab es viele Reibungspunkte, viele Konflikte. Aber Paulus sagt, in Christus, durch das Blut von Jesus Christus, haben wir Frieden miteinander. Hat Gott diese Trennwand abgebrochen, die sich aufgebaut hat zwischen Juden und Heidenchristen? Warum sage ich das? Weil ich glaube, das, was auf die Juden und die Heidenchristen hier zutrifft, das trifft auch auf viele Ehen zu. Da ist Feindschaft. Da ist Unfriede. Und das Erste, was ich dir heute Morgen mitgeben möchte, wenn du in einer solchen Beziehung zu deinem Ehepartner lebst, es gibt Hoffnung und es gibt Rettung in Jesus Christus, auch für deine Ehe. Auch wenn du den Eindruck hast, dass die Mauer zwischen dir und deinem Ehepartner so unüberwindbar scheint. Dieser Text sagt, Christus hat Frieden gemacht zwischen zwei zerstrittenen Parteien. Und wenn er das bei diesen beiden Parteien geschafft hat, dann gibt es auch noch Hoffnung für deine Ehe. Und dann geht es weiter und ihr könnt euch den Epheserbrief, die ersten Kapitel angucken, was es heißt, die Beziehung zwischen Jesus Christus und seiner Gemeinde. Und an dieser Stelle, und deshalb sage ich das und deshalb gehe ich auch auf die ersten Kapitel ein. An dieser Stelle entscheiden sich 90% aller Eheprobleme, ob sie gelöst werden oder nicht. Und das frage ich immer beide Ehepartner separat in einem Einzelgespräch. Bist du in Christus? Und das ist die Frage, die sich jeder stellen sollte, ob die Ehe gut läuft oder nicht. Bist du in Christus? Hast du eine enge Christusbeziehung? Liebst du Jesus Christus? Liebst du Gott? Und damit fängt alles an. Es fängt nichts an mit der ganzen Liste, die du deinem Ehepartner vorwirfst, sondern die Frage ist, liebst du Jesus Christus? Und diese Frage sollte sich jeder stellen. Und das ist das, was ich dir auch heute Morgen sagen möchte. Wie sieht deine Beziehung zu Jesus Christus aus? Woher weißt du, dass du in Christus bist? Ich möchte das mit einem Bild oder mit einem Vergleich deutlich machen. Auf dem Smartphone gibt's ja viele sinnvolle und sinnlose Apps. Ich habe mir mal so eine sinnlose App runtergeladen. Da geht es darum, ein Foto von zwei verschiedenen Menschen zu machen. Und ich habe das mal gemacht. Das sieht man vielleicht nicht, das ist mein Sohn und das bin ich. Und diese App, die legt diese beiden Bilder übereinander. Und das habe ich auch mal gemacht mit dieser App. Sieht man nicht so, aber man fragt sich, ist das mein Sohn oder bin ich das? Und das passiert mir ziemlich häufig, wenn Leute auf mich zukommen und sagen, dein Sohn, der sieht ja wie aus dem Gesicht geschnitten aus. Da freue ich mich. Oder ein anderer, wenn ich zum Beispiel dann in meine Heimatgemeinde fahre und in meine Familie, dann höre ich öfter den Satz, ach ja, das ist der kleine Mark, wenn sie meinen Sohn angucken oder was er macht. Ganz der Papa. Und ich freue mich natürlich. Ich freue mich, dass ich meinen Sohn so geprägt habe, dass man mitbekommt, der kommt von mir. Und da ist eine Verbindung. Und die Frage ist, wenn du jetzt lebst, an deinem Arbeitsplatz, in deiner Familie, in deinem Umfeld, was sehen die Leute, wenn sie dich anschauen? Sagen sie dann auch, ach ja, so wie Jesus vor 2000 Jahren. Schön. Oder eben nicht. Und in Christus heißt so viel wie so sein wie Jesus vor 2000 Jahren. Ihm immer ähnlicher zu werden. Und das ist auch das Ziel, was Gott mit deinem Leben hat, wenn du ein Kind Gottes bist. Er möchte dich verändern in das Ebenbild seines Sohnes Jesus Christus. Dass die Leute immer mehr merken, das ist nicht Mark, den ich sehe, sondern ich sehe Christus durch Mark hindurchscheinen, so wie auch bei diesem Foto. Ich sehe den Mark immer mehr in meinem Sohn. Das heißt es, in Christus zu sein. Ich möchte nochmal auf Epheser 5 zurückkommen, weil das ist ja der eigentliche Text. In Epheser 5, Vers 31 steht, darum wird ein Mann Vater und Mutter verlassen, und an seiner Frau hängen und die zwei werden ein Fleisch sein. Ein Fleisch sein heißt so viel, dass der Mann an seiner Frau dran klebt. Dass da wirklich kein Blatt zwischenpasst zwischen die beiden. Und das ist eine Ehe, wie sich alle Paare wünschen, wenn sie vor der Entscheidung stehen, ob sie heiraten sollen oder nicht. Nämlich die Frage, oder der Wunsch, der Traum, da soll kein Blatt zwischenpassen, zwischen mir und meinem Partner. Nichts und niemand soll uns trennen. Ich muss euch sagen, das ist häufig so, dass gerade die Frauen sagen und gerade Frauen diese Vorstellung haben, ja, ich möchte die glücklichste Ehe in meinem Leben führen. Ich möchte eine Traumehe führen. Ich möchte eine Ehe führen, wo es keinen Streit gibt. So eine Rosamunde-Pilcher-Ehe. Ja, wo alles romantisch, alles herrlich ist. Bei uns, und das erzähle ich jetzt so ein bisschen aus unserer Ehe, ist das so, dass wir Probleme hatten, als wir das erste Mal einen Ehekonflikt hatten, einen Ehestreit hatten. Gerade meine Frau dachte, oh, jetzt geht es zu Ende mit der Ehe. So nach einer Woche. Weil sie einfach gedacht hat, das passt nicht zu dem Traum von Ehe, wie ich mir das gedacht habe. Und an dieser Stelle zitieren mir Menschen diesen Vers. Ja, wir müssen doch ein Fleisch sein, wir müssen zusammenhalten, wir müssen doch enge Freunde sein. Ja, aber wenn ihr mal euch anguckt, das ist ein Zitat aus 1. Mose 2, also ein Zitat vor dem Sündenfall noch. Und da war die Ehe perfekt und da gab es keinen Streit und da war alles harmonisch. Aber nach Kapitel 2 kam Kapitel 3, der Sündenfall. Und das ist das, wo jede Ehe drunter leidet. Unter dem Sündenfall, weil du mit einem Sünder verheiratet bist. Auch wenn du noch den, menschlich gesprochen, den liebsten und besten Ehemann, die beste Ehefrau hast, bleibt der oder die immer ein Sünder. Und das dürfen wir nicht vergessen. Du bist mit einem Sünder verheiratet. Und aus diesem Grund benötigen wir jeden Tag als Mann und Frau, als Ehepaar, benötigen wir die Vergebung Gottes durch seinen Sohn Jesus Christus. Und deshalb dieses Beziehungsdreieck. Es ist gut, eine Ehe zu beginnen mit Christus als dem Dritten im Bund. Aber es ist noch besser, diesen Dreierbund nicht aufzulösen innerhalb der Ehe, sondern sich täglich bewusst zu machen, ich brauche Christus in meiner Ehe, jeden Tag mehr. Und das ist auch das, was ich dich heute Morgen fragen möchte. Gehst du mit deinem Ehepartner noch vor das Angesicht Gottes und bittest ihn um Vergebung? Es ist ja häufig so, dass das Problem bei Mann und Frau und bei den Konflikten ist, dass man immer wieder die Fehler beim anderen sucht. So ging es auch einem Mann, der den Eindruck von seiner Frau hatte, dass sie schwerhörig geworden ist in den Jahren. Und es kam eines Tages mal vor, dass der Mann in seinem Büro saß und die Frau kochte. Und er konnte von seinem Büro aus in die Küche gucken. Und er dachte, heute mache ich das Experiment. Heute beweise ich meiner Frau, dass sie nicht mehr so gut hört wie am Anfang unserer Ehe. Und der Mann ruft vom Büro in die Küche, Frau, was gibt es heute zum Essen? Frau reagiert nicht, immer noch mit dem Rücken zum Mann. Und der Mann dachte, okay, wir gucken, wie schwerhörig sie wirklich ist. Er geht von seinem Büro, geht in den Flur und ruft dann nochmal, Frau, was gibt es heute zum Mittagessen? Frau reagiert nicht. Und dann geht er bis zum Eingang der Küche und sagt dann nochmal, Frau, was gibt's heute zum Mittagessen? Dann dreht sich die Frau um und schreit ihren Mann an und sagt, zum dritten Mal dein Lieblingsessen. Der Mann ist mir sehr sympathisch, weil ich mich darin selber wiederfinde. Wie oft gebe ich in den Streitereien, die wir auch in unserer Ehe haben, wie oft gebe ich meiner Frau die Schuld? Und merke dann irgendwann, vielleicht bin ich doch nicht so unschuldig an dem Ganzen. Und häufig, und ihr werdet das merken, wenn ihr mit eurem Ehepartner schon länger verheiratet ist, manchmal, da geht es in einem Ehekonflikt, in einem Ehestreit meistens darum, wer geht als Sieger vom Feld, oder? Wer gewinnt diese Schlacht? Wer hat Recht? Wer hat Unrecht? Aber wenn wir uns nochmal Epheser 5 angucken, dann geht es gar nicht darum, weil in Epheser 5 wird noch ein anderes Bild verwendet, nämlich das Bild, dass Mann und Frau eine Einheit sind und dass sie ein Leib bilden sollen und dass die Gemeinde Jesu Christi auch ein Leib ist. Und wenn ich das jetzt mal bildlich verstehe, dann ist der Mann oder die Frau die rechte Hand und die Frau die linke Hand. Was passiert, wenn du deine Frau im Ehekonflikt besiegst? Dann hast du mit deiner rechten Hand die linke Hand besiegt. Das heißt, wir Männer, aber auch ihr Frauen, ihr könnt nie als Sieger hervorgehen. Nämlich, wenn du gewonnen hast, hast du auch gleichzeitig verloren. Wenn du als Mann gewonnen hast, hast du als Frau verloren. Also in diesem Bild gesprochen, ein Leib. Und deshalb geht es im Ehekonflikt nicht darum, wer als Sieger vom Feld geht, sondern darum, dass ihr gemeinsam eins seid, auch in Konflikten. Das heißt, dass ihr den Konflikt vor euch stellt und gemeinsam auf diesen Konflikt schaut. Und deshalb ist es gut, wenn ihr Konflikte austragt, dass ihr nicht gegenüber sitzt, sondern vielleicht nebeneinander, um zu zeigen, okay, wir gucken in die gleiche Richtung. Wir sind nicht eine Opposition, also ein Gegeneinander, sondern ein Miteinander. Ich möchte den ersten Punkt zusammenfassen, Christus in der Ehe. Christus, er liebt seine Gemeinde. Und ich für alle die damit Probleme haben oder das nicht so sehen, bitte ich, lest euch Kapitel 1 und 2 des Epheserbriefes durch und guckt, was Christus alles für seine Gemeinde getan hat. Wir kommen gleich auch noch darauf, was Christus auch für die Gemeinde gemacht hat, aber fangt an, euch näher damit zu beschäftigen, was Christus für seine Gemeinde, was er für dich getan hat. Und das Zweite, die Ehe soll die Liebe Christi widerspiegeln. Kommen wir zum Punkt 2, zu den Männern. Ich möchte Vers 25 nochmal lesen. Da steht, ihr Männer liebt eure Frauen. Ich würde einfach mal sagen, Punkt. Ihr Männer liebt eure Frauen. Im Griechischen steht hier ein Befehl. Paulus befiehlt dir als Mann, lieb deine Frau. Das ist keine Option, das ist ein Befehl. Du Mann, lieb deine Frau. Und ich bin dankbar dafür, dass das so klar und deutlich beschrieben wird. So ticken wir Männer doch, oder? Klare Ansage, einfach formuliert, das kann ich umsetzen. Ja? Ihr Männer liebt eure Frauen. Warum haben eigentlich gerade nur die Frauen gelacht? Okay. Ihr Männer liebt eure Frauen. Das ist ein Befehl. Und vielleicht sitzt du jetzt hier als Mann und denkst, wenn du meine Frau kennen würdest, dann würdest du sagen, wie schwierig das ist, diesem Befehl nachzukommen. Und im Kopf hast du schon eine Liste von den Verfehlungen deiner Frau, was sie alles gemacht hat. Ah, und da, 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 da. Ich höre mir solche Listen manchmal stundenlang an von Ehemännern. Das hat sie nicht gemacht, das hat sie nicht gemacht. Zack, 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 zack. Paulus sagt, lieb deine Frau. Und wenn du jetzt sagst, du kannst deine Frau nicht lieben, weil sie nicht liebenswürdig ist, dann haben wir jetzt ein Problem. Entweder hast du recht oder die Bibel hat recht. Und ich glaube, in diesem Fall hat die Bibel recht. Also sie hat immer recht, aber in diesem Fall hat sie besonders recht. Ich denke, du hast ein großes Problem, wenn du sagst, du kannst deine Frau nicht mehr lieben. Warum? Weil die Bibel sagt, lieb deine Frau. Und jetzt denkst du vielleicht, der zweite Einwand, ha, Liebe kann man nicht befehlen. Das ist der Haken da dran. Ja, wenn du ein falsches Verständnis von Liebe hast, dann sage ich ja, man kann Liebe nicht befehlen. Viele definieren ja Liebe als ein Gefühl, was da sein muss. Aber die Bibel, sie definiert Liebe ganz anders. Und ich möchte euch das deutlich machen an Johannes 3, Vers 16, dem wohl bekanntesten Vers in der Bibel. Da steht, denn also hat Gott die Welt geliebt. Und der Vers geht nicht weiter, und Gott saß oben auf Wolke 7 und freute sich, dass er die Menschen geschaffen hatte. Nein, da steht, denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn geschickt hat. Die Liebe wurde tätig. Die Liebe hat Taten folgen lassen. Und so wird die Liebe immer wieder in der Bibel beschrieben, nämlich, dass Liebe in den Taten sichtbar wird. Und wenn die Bibel jetzt sagt, liebe deine Frau, dann soll das in deinen Taten gegenüber deiner Frau sichtbar werden. Mit anderen Worten, tue Liebestaten gegenüber deiner Frau, auch wenn sie nicht liebenswürdig ist. Jetzt sitzt du vielleicht hier und denkst, okay, wir sollen ja nicht unsere biblischen Lehren und Überzeugungen auf einen einzigen Bibelvers stützen. Es gibt bestimmt andere Stellen, wo es heißt, deine Frau ist nicht so wichtig. Da möchte ich dir eine Sache sagen. In der Bibel steht auch, liebe deinen Nächsten und deine Frau ist die Nächste. Und wenn du jetzt denkst, ja, das stimmt nicht so ganz. Meine Sekretärin oder meine Nachbarin, die ist mir viel näher als meine Frau. Da möchte ich dir sagen, hör auf das, was die Bibel sagt. Die Bibel sagt, daran wird die Welt erkennen, dass ihr meine Jünger seid, dass ihr Liebe untereinander habt. Wenn du deine Frau nicht als deine Nächste lieben kannst, dann liebe sie als Christin. Und jetzt sitzt du vielleicht hier, Männer sind ja sehr einfallsreich, was Ausreden angeht. Vielleicht sitzt du jetzt hier und denkst, ah, so wie sich meine Frau mir gegenüber verhält, habe ich Zweifel, dass sie überhaupt eine Christin ist. Dann hör auf das, was die Bibel sagt. Liebe deine Feinde. Ihr seht also, ihr kommt nicht daran vorbei, eure Frauen zu lieben. Und das ist das, was Paulus hier gesagt hat. Liebt eure Frauen, ohne Wenn und Aber. Und du kannst noch so viele Einwände, noch so viele Ausreden haben, das zählt alles nicht. Fang an, deine Frau zu lieben. Punkt. Wir gehen weiter. in Vers 25 nochmal. Ihr Männer, liebt eure Frauen, und jetzt kommt's, wie auch Christus die Gemeinde geliebt hat. Das ist schon eine steile Vorlage, wie ich finde. Ich soll meine Frau so lieben, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Jesus Christus, er ist für mich ans Kreuz gegangen. Er hat sein Leben für mich gelassen. Und in Römer 5, Vers 8, und diesen Vers möchte ich euch lesen, damit ihr den Originaltext habt. In Römer 5, Vers 8 steht: Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Als es in meinem Leben noch nichts Liebenswürdiges gegeben hat, wo ich mich gegen Gott aufgelehnt habe, wo ich nicht den Weg Gottes gegangen bin, wo ich nicht nach seinem Willen gefragt habe, wo ich gelebt habe wie einer, der nur gegen Gott rebelliert, da hat Christus mich, Mark Förster, hat dich schon geliebt. Jesus Christus liebt dich. Wir sollen unsere Frauen lieben, so wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Und wenn an deiner Frau nichts Liebenswertes ist, dann liest dir Römer 5, Vers 8 durch. Christus hat die Gemeinde geliebt, als sie noch Sünder waren. Und ich bitte dich, liebe deine Frau, auch wenn sie vielleicht viele Fehler hat. Auch wenn sie vielleicht in deinen Augen nicht liebenswürdig ist, nicht liebenswert ist. Aber das war ich auch nicht, bevor ich Christus kennengelernt habe. Und deshalb bitte ich dich, lieb deine Frau, so wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Es ist ja ein Bild, was in Vers 25 benutzt wird. Wir Männer sollen unsere Frauen so lieben wie Christus. Wie war denn Christus? Es gibt viele Dinge. Zwei Bilder möchte ich rausgreifen. Christus wird als Löwe aus Juda und als Lamm Gottes beschrieben. Bist du in deiner Ehe Löwe und Lamm? Nur um diese zwei Punkte rauszugreifen. Bist du Löwe und Lamm in deiner Beziehung? Ich habe ein Bild von John Piper, ein Pastor in Amerika, der hat gesagt, stell dir vor, du liegst mit deiner Frau im Bett. Es ist nachts und auf einmal hört ihr, dass unten im Haus ein Einbrecher ist. An dieser Stelle könnt ihr Ehemänner Löwen sein. Ja? Und nicht Lämmer, die dann sagen, Frau, geh du mal, ich trau mich nicht. An dieser Stelle sollt ihr Löwen sein. Und zusehen, dass eurer Frau nichts passiert. Und ihr sollt dann Löwen sein, wenn sich ein anderer, ein Dritter in eure Beziehung einmischt. Sich in eure Zweierschaft, die ihr in der Ehe habt, eindringt. Dann sollt ihr Löwen sein. Dann sollt ihr Männer darum kämpfen, dass niemand eure Frauen aus euren Händen reißt. Da dürft ihr Löwen sein. Und natürlich im Haushalt dürft ihr anpacken wie die Löwen. Aber auf der anderen Seite ist es gut, und das wird euch jede Frau bestätigen, liebt eine Frau es, wenn ihr Mann sanft wie ein Lamm ist. So liebevoll. Und das mache ich immer wieder, wenn ich kleine Lämmer sehe und das meinen Frauen bei uns in der Familie zeige, dann heißt es immer, oh wie süß. Ist das das, was deine Frau zu dir sagt? Oh wie süß ist mein Mann, der sich um die Frau kümmert. So lammfromm. Das ist das, was wir bei Christus sehen in seinem ganzen Leben. Wie er auf der einen Seite mutig, stark und ja, für seine Gemeinde eintritt, aber auf der anderen Seite ist er barmherzig, gnädig und liebevoll zu seiner Gemeinde. So sollen wir sein, wir Männer, wie Christus. Ich möchte uns nochmal Vers 26 und 27 lesen. Da wird beschrieben, was Christus für seine Gemeinde getan hat. Er hat sie gereinigt durch das Wasserbad im Wort, damit er sie vor sich stelle als eine Gemeinde, die herrlich sei und keine Flecken oder Runzeln oder etwas dergleichen habe, sondern die heilig und untadelig ist. Das ist die Bemühung von Christi, dass die Braut keine Flecken und keine Runzeln hat. Nicht äußerlich, ja, sondern innerlich. Ist das dein Bestreben als Mann, dass deine Frau Christus immer ähnlicher wird durch eure Ehe? Ist das dein oberstes Ziel als Ehemann, dass deine Frau Christus immer mehr lieben lernt? Und das ist der Schlüssel, liebe Männer. Das ist der Schlüssel. Wenn eure Frau immer Christusähnlicher wird, dann werdet ihr eure Frau noch immer mehr lieben, oder? Und das ist das. Eure oberste Aufgabe ist es, eure Frauen immer mehr Christusähnlicher zu machen. Eure Frauen zu befähigen, selbstständig im Glauben zu wachsen und sie darin zu unterstützen, Christusähnlicher zu werden. An dieser Stelle vielleicht ein Wort an alle unverheirateten Frauen. An die, die vielleicht gerade in einer Partnerschaft sind. Obwohl, da muss man vorsichtig sein. Wenn euer Partner, euer zukünftiger oder jetziger Partner, das nicht teilen kann und das nicht möchte, dann gebt diesem Mann einen Korb, schickt ihn in die Wüste, sucht euch einen anderen. Und das meine ich im vollen Ernst, sonst seid ihr in 2-3 Jahren bei eurem Pastor und denkt, ach, was habe ich denn da falsch gemacht. Das ist mein voller Ernst. Frauen, wenn das nicht das oberste Ziel eures Mannes ist, dann läuft irgendwas schief in eurer Partnerschaft. Zurück zum Text. Dein Ziel als Mann sollte es sein, deine Frau zu reinigen immer mehr. Was heißt das? Zu reinigen heißt Dinge, die vielleicht deine Frau falsch macht und wo deine Frau Fehler hat in ihrem Leben. Und ich habe gesagt, jeder, sowohl der Mann als auch die Frau, sind Sünder. Reinigen heißt so viel wie vor Jesus Christus zu treten und das zu bereinigen. Helft eure Frauen, eine reine Beziehung zu Christus und zu den Mitmenschen zu führen. Das ist wichtig. Das ist deine Aufgabe, darauf zu achten. Es ist deine Aufgabe, und ich sage das immer wieder, ihr als Männer, ihr seid Hauspriester. Eure Aufgabe ist es, den Priesterdienst in eurer Familie auszuüben. Ihr seid diejenigen, ihr Männer seid diejenigen, die einmal vor Christus stehen werden, vor Gott stehen werden. Und Gott wird euch fragen, wie bist du mit meiner Tochter umgegangen? Wie bist du mit der Frau umgegangen, die ich dir anvertraut habe? Und da wäre es doch schön zu sagen, ich habe mich bemüht, meine Frau dir immer ähnlich zu werden zu lassen. Und dann, so stelle ich mir das vor, wird Christus uns auf die Schulter klopfen und sagen, gut gemacht, du treuer Knecht. Komm herein. Und das ist das, wo ich denke, ja, das möchte ich, dass Gott das über meinem Leben sagt, ja, du treuer Knecht, du bist auch mit meiner Tochter treu umgegangen. Das war der zweite Punkt. Wir Männer, wir haben eine Verantwortung. Und jetzt merken wir schon was. Ich habe ja eben gesagt, auch gerade an die Frauen, hört euch den Text an, was dieser Text zu sagen hat. Bis jetzt habe ich noch gar nichts über die Frauen gesagt oder zu den Frauen. Und wir merken, dass viel mehr über Christus und über den Mann in diesem Text steht, als über die Frauen. Und jetzt kommen wir zum dritten Punkt, die Frau in der Ehe. Ja, und ihr merkt schon, meine Predigtzeit ist fast rum. Das liegt daran, weil ich nicht so viel über diesen Punkt sagen werde. Aber er ist mir trotzdem wichtig, weil er auch so in der Bibel steht. Und zum anderen möchte ich vorher eine Sache noch sagen. Jetzt eben haben wir gehört, dass in Vers 25 steht, ihr Männer liebt eure Frauen als Befehl. Ihr Frauen ordnet euch euren Männern unter, ist kein Befehl. Das sollte uns Männern auch mal zu denken geben, dass Paulus uns was befiehlt, aber die Frauen ihnen nur was sagt. Und damit wird schon deutlich, wo die Schärfe des Textes liegt und wo der Schwerpunkt dieses Textes liegt. Er liegt nicht bei der Frau, sondern beim Mann. Und jetzt kommen wir zu der Frau in der Ehe. Eine Frage an euch Frauen, die müsst ihr nicht beantworten. Wärt ihr gerne mit so einem Mann verheiratet, der wie Christus ist? Ja, natürlich. Ich habe noch keine Frau gesehen, die ich diese Frage gestellt hat, die gesagt hat, nö, ich suche mir lieber einen anderen. Nein, jede Frau würde am liebsten mit Christus verheiratet sein. Und deshalb glaube ich, dass das der Schlüssel ist. Ja, dass wir gucken, wie ist Christus. Und jetzt eine enttäuschende Nachricht für alle Frauen. So einen Mann gibt es nicht. Beziehungsweise, klar, gibt es so einen, das ist Jesus Christus selbst, aber der ist mit seiner Gemeinde schon verheiratet. Wir Männer sind nicht perfekt. Wir Männer sind auch keine Christusse. Wir sind Sünder. Und das ist vielleicht ganz gut, dass ihr Frauen das auch mal hört von uns Männern, dass wir Fehler haben, dass wir nicht perfekt sind. Und dass wir auch diese Ideale, die in Hollywood vorgelebt werden in den Filmen, dass wir sie auch nicht erfüllen können. Und auch die Ehemänner aus Rosamunde Pilcher, diese Erwartung können wir nicht erfüllen. Enttäuschend, aber wahr. Und deshalb bitte ich euch als Frauen, verlangt nicht von euren Männern, dass sie perfekt sind. Schaut lieber auf Christus. Sucht die Erfüllung eures Lebens bei Christus und nicht bei euren Ehemännern. Wie häufig erlebe ich es, dass die Frauen eine zu überhöhte Vorstellung und Erwartung an ihren Ehemann. Ich bin gleich fertig. Eine zu überhöhte Erwartung an ihren Ehemann haben. Bitte tut das nicht. Erwartet nicht alles von eurem Mann, sondern von Christus. Und das Zweite, im Bild der Beziehung zwischen Christus und Gemeinde heißt das ja, dass die Gemeinde Christus anbetet. Das ist das Ziel und das ist die DNA der Gemeinde, dass sie Christus anbetet. Und jetzt steht hier, dass ihr Frauen wie die Gemeinde sein sollt. Ihr sollt nicht eure Ehemänner anbeten, sondern ihr sollt Christus anbeten. Und ihr Frauen, ihr gebt Gott die Ehre und das ist Anbetung Gottes, wenn ihr euch euren Männern unterordnet. Auch den Ehemännern, die nicht perfekt sind. Ich möchte das vielleicht an einem Beispiel deutlich machen. Zu mir kam eine Frau in die Seelsorge, sie war gläubig, sie war eine Christin, sie hatte einen ungläubigen Ehemann. Und diese Frau kam treu in die Gemeinde und kam irgendwann mal bei mir in die Seelsorge und meinte, ich möchte unbedingt jeden Sonntag in den Gottesdienst kommen. Aber mein Mann, der ist dagegen. Er möchte lieber sonntags morgens was mit mir zusammen machen. Und dann hat sie berichtet von einer Auseinandersetzung, als das mal wieder eskaliert ist. Und dann hat die Frau gesagt zu ihrem Mann, ich gehe doch in den Gottesdienst, weil mir das wichtiger ist, als mit dir was zu tun. Ich habe mit dieser Frau gebetet, ich habe mit dieser Frau geredet. Und am Ende dieses Gesprächs habe ich dieser Frau gesagt, als einen seelsorglichen Rat, geh bitte zu deinem Mann, bitte ihn um Vergebung, um Entschuldigung und versprich ihm, dass du nie wieder in den Gottesdienst gehen wirst, wenn dein Mann es nicht mehr möchte. Warum habe ich das gesagt? Weil ich es wichtig finde, dass eine Frau sich ihrem Mann unterordnet, auch wenn sie nicht gläubig ist. Ich habe der Frau gesagt, es ist gut, andere Veranstaltungen zu besuchen. Hauskreis, sie war sehr aktiv. Ich habe auch gesagt, nimm die Predigten jeden Sonntag mit. Ich schicke sie dir zu. Ich mache alles, dass du wächst in Jesus Christus. Aber bitte ordne dich auch hier unter. Ich habe ihr eine Stelle aus dem 1. Petrusbrief genannt, wo es auch darum geht, dass die Frauen sich auch ihren ungläubigen Männern unterordnen sollen. Jetzt denkst du vielleicht, oh, was soll das? Warum sagst du das? Wie kann man das verlangen, dass einer zu Hause bleibt und nicht in den Gottesdienst geht? Ich möchte euch das Ende dieser Begebenheit, dieses Seelsorgegespräches nicht vorenthalten. Die Frau ging nach Hause und hat sich wirklich bei ihrem Ehemann entschuldigt. Sie ist in Tränen ausgebrochen und hat ihn um Vergebung gebeten. Und der Mann war davon so berührt, dass er gesagt hat, du darfst in den Gottesdienst gehen. Ich dachte immer, die Gemeinde Jesus Christus nimmt dich, also die Ehefrau, mir weg. Und durch diese Einstellung hat, und die Frau hat das auch mit der Bibelstelle begründet, hat dem Mann die Augen dafür geöffnet, dass das eher im Gegenteil ist. Dass Jesus Christus einen guten Plan für die Ehe hat. Und auch den Mann in einer ganz besonderen Stellung ihrer Frau gegenüber auch gestellt hat. Ich weiß, das ist vielleicht einen harten Brocken, den ich euch heute Morgen vorwerfe. Und ich muss dazu sagen, nicht jedem würde ich diesen Rat geben. Ich würde da schon differenzieren. Bei dieser Frau hatte ich aber den Eindruck, dass das genau das Richtige ist. Und das Ergebnis hat mir recht gegeben. Warum? Nicht, weil ich das gesagt habe, sondern weil es im ersten Petrusbrief steht, weil es Gottes Wort ist. Und Gott mir dieses Wort für diese Frau dann auch gegeben hat. Noch ein paar Worte an die Frauen, und das meine ich ja positiv. Ihr Frauen, helft euren Männern, Christus immer ähnlicher zu werden. Unterstützt euren Mann darin, Christus ähnlicher zu werden. Lobt ihn, wenn eure Männer was machen, was Christus ähnlich ist. Wenn ihr, so wie ich, eine Familie habt mit jungen Kindern, ihr Frauen, lobt eure Männer, wenn sie die Kinder ins Bett bringen, mit ihnen vielleicht Andacht machen oder ein Gebet sprechen. Lobt sie dafür, wenn die Männer für die Kinder was machen, Zeit mit ihnen verbringen, sich um die Kinder kümmern. Und kritisiert nicht immer dann, wenn sie es nicht tun. Hebt lieber das hervor, was sie gut tun. Und ihr werdet merken, dass es einmal eurem Mann richtig gut tut, solche Komplimente zu hören, so dass wir Männer auch begreifen, ach so, das möchte meine Frau von mir. Wir Männer, wir lernen mehr, wenn wir gelobt werden, als das, wenn wir kritisiert werden. Helft euren Männern, indem ihr für eure Männer betet, dass sie Christus immer ähnlicher werden. Und stellt eure Männer für geistliche Veranstaltungen frei. Sorgt dafür, dass sie auf Männerfreizeiten fahren können, wo die Bibel im Mittelpunkt steht. Sorgt dafür, dass eure Männer die Gelegenheit haben, mit ihrem besten Freund, der Christ ist, auszugehen, damit sich Männer auch mal untereinander austauschen können. Helft ihm, Christus ähnlicher zu werden. Und erinnert eure Männer immer wieder daran, dass es wichtig ist, dass ihr, Mann und Frau, zusammen vor Jesus Christus steht, dass ihr vor Christus betet und ihn um Vergebung bittet. Sagt euren Männern, dass euch das wichtig ist, dass eurer Ehe das gut tut. Und ihr werdet merken, wie auch euer Mann, wenn er immer Christus ähnlicher wird, dass er auch immer liebenswerter wird. Und das habe ich sowohl an die Frauen als auch an die Männer gesagt, und das ist mein Schlussgedanke. Wenn du Christus immer ähnlicher wirst, dann fällt es deinem Ehepartner auch immer leichter, dich zu lieben. Ich möchte beten. Himmlischer Vater, wir danken dir dafür, dass du einen guten Plan für die Ehe hast. Und wir danken dir dafür, dass es auch hier in dem Epheserbrief so deutlich steht. Und als erstes möchte ich dir dafür danken, dass du uns so sehr liebst. Obwohl an uns, an mir, nicht viel Liebenswertes ist. Danke dafür, dass du uns dein Wort gibst. Danke für deine Liebe, für deine Gnade, für deine Treue, für deine Hingabe uns gegenüber. Danke für deine Opferbereitschaft, für deine Dienenhaltung uns gegenüber. Herr Jesus Christus, wir danken dir dafür. Wir danken dir für das, was du am Kreuz durch dein Blut für uns in unserem Leben getan hast, dass du uns reingewaschen hast von unseren Sünden. Danke dafür. Und ich danke dir auch für die Partner, die du uns anvertraut hast. Herr, und du machst keine Fehler. Du bist ein Gott, der genau wusste, wen du uns anvertraust. Als Frau. Als Mann. Und himmlischer Vater, ich bitte dich für jede Ehe, für jede Beziehung heute Morgen hier in diesem Raum, dass du der Dritte im Bunde bleibst oder wieder ganz neu wirst oder zum ersten Mal wirst. Ich bitte dich so herzlich darum, dass wir eine Ehe in Christus führen können. Und himmlischer Vater, wir danken dir für deine Gnade und wir danken dir dafür, dass du auch barmherzig bist, wenn wir einmal fallen. Dass du einen Neuanfang, dass du Vergebung schenkst. Danke für diese Möglichkeit. Danke dafür, du großer und treuer Gott. Amen.